Jetzt mal unter uns. Der Podcast der ZFK.
Ich bin zu Gast bei Andrea Vogt, Geschäftsführerin der Stadtwerke Troisdorf, Vorsitzende der Geschäftsführung, muss man sagen, seit 3 Jahren. Auch vorher sind Sie schon Geschäftsführerin gewesen. Sie kommen von Ernst & Young ursprünglich, aber schon von 29 Jahren hierher. Troisdorf, nicht jeder weiß das vielleicht, zwischen Köln und Bonn gelegen, darf man so sagen.
Größte Stadt des Rhein-Sieg-Kreises, da legt der Bürgermeister Wert drauf.
Die größte Stadt des Rhein-Sieg-Kreises, ungefähr 80.000 Einwohner. Ja. Sie haben hier im Konzern, muss man ja sagen, das fließt gleich sicher noch ein, ungefähr 300 Mitarbeiter, über den Stadtwerken selbst sind es etwas über 200. Und es war gar nicht so leicht, einen Termin mit Ihnen zu finden. Wir sitzen hier morgens ganz früh, weil ja Karneval ist und Sie haben wahnsinnig viel zu tun. Sie müssten eigentlich feiern, oder?
Naja, Herr Lennert, das ist schon so, dass jetzt die 5. Jahreszeit hier im Rheinland stattfindet. Allerdings treibt uns in der Energiebranche natürlich auch, treiben uns auch wirklich ernsthafte Themen, sodass das Feiern am Wochenende stattfindet, um auch den Kontakt zu den Kunden zu haben und zu den Vereinen. Aber tatsächlich ist in der Woche erstmal, sind harte Themen angesagt, die jetzt auch abgearbeitet werden müssen.
Auf den Karneval kommen wir gleich zurück. Harte Themen. Wir stecken jetzt so mittendrin in der Umsetzung dieser Gaspreisbremse. Am 1. März soll das in Kraft treten. Wie weit haben Sie sich das als Unternehmen bisher verpackt? Das ist ja alles sehr schwierig gewesen. Wo stehen Sie im Moment?
Also wir sind erstmal froh gewesen, dass wir den Dezemberabschlag organisatorisch bewältigt haben. Den Kunden ist der Abschlag nicht abgebucht worden. Wir haben umgekehrt auch den Abschlag erhalten von der KfW. Insofern sind wir Ende des Jahres, waren wir erstmal wohlgemut und haben uns die Weihnachtspause ein Stück weit gegönnt. Jetzt geht es natürlich darum, die Energiepreisbremse dann auch rückwirkend für Januar und Februar für die Kunden darzustellen in unseren Systemen. Die Mitarbeiter sind sehr intensiv daran, da zusammen auch mit dem IT-Dienstleister das zu erarbeiten. Aber ich merke schon, es ist eine enorme Belastung, weil auch sehr kurzfristig die Informationen kamen und sehr viele Kunden auch verunsichert sind und hier anrufen im Kundencenter.
Wie wirkt sich das aus, diese Belastung? Ich glaube, viele, die uns zuhören, haben ein Bild davon, wie das in ihren eigenen Kundenservice-Centern aussieht. Wie stark empfinden ihre Mitarbeitenden die Belastung durch das, was da immer wieder auf und ab von außen auf sie zukommt?
Also man merkt schon, dass sie zeitlich sehr beansprucht sind. Ich möchte nur darauf hinweisen, wir haben das auch ja schon ein Stück weit kommen sehen. Ich meine, die Krise ist ja jetzt nicht erst Anfang des Jahres, sondern wir hatten ja schon im letzten Jahr war uns bewusst, dass die Energiewelt sich verändert hat und haben dann insbesondere im Hinblick auf unsere Mitarbeiter überlegt, wie können wir die Mitarbeiter unterstützen, haben einen Coach, sag ich mal, auch engagiert, mit dem die Mitarbeiter darüber sprechen können, vor dem Hintergrund auch, dass es mit Sicherheit viele Menschen geben wird, die die erhöhten Preise möglicherweise nicht zahlen können. Das war der ursprüngliche Ansatz. Mittlerweile ist es ja einfach, dass die Menschen auch zum Teil nicht mehr verstehen, was passiert denn tatsächlich. Und da sind unsere Mitarbeiter jetzt auch gebrieft, die Bürger zu informieren. Und ich sag mal, ich freue mich immer, wenn ich hier durchs Foyer gehe und die Damen im Kundenservice mich noch anlächeln und sagen, wir schaffen das.
Sehen das alle so oder gibt es auch Leute, die mit den Belastungen nicht klarkommen?
Für das ganze Unternehmen bemerken wir schon eine erhöhte Krankmeldung aufgrund von psychischen Erkrankungen. Mhm. Das ist in der Tat so. Ich würde vermuten, dass das jetzt nicht nur die Energiepreiskrise ist, sondern dass das die gesamte Situation ist, die sich ja schon seit einigen Jahren hinzieht. Es fing an mit Corona, jetzt kommt die Ukraine-Krise, die Belastung vielleicht auch im privaten Umfeld. Und insofern sind, glaube ich, die Gründe vielschichtig. Wir versuchen das mit Gesprächen, wie gesagt, auch mit dem externen Coach auch aufzufangen und auch Schulungen anzubieten. Wie wird man auch resilient oder wie kann man sich die Resilienz, die man vielleicht noch hat, auch bewahren?
Verlieren Sie Mitarbeitende, die sagen, ich kann das nicht mehr?
Also wir haben in der Tat im Jahr 2022 eine erhöhte Fluktuation wahrgenommen. Wir sprechen mit jedem Mitarbeiter, der ausscheidet. Es gibt zum Teil ganz nachvollziehbare Gründe. Es ist aber auch so, dass Menschen, die Quereinsteiger in die Energiebranche waren, die also aus anderen Branchen zu uns gekommen sind, die dann auch wieder zurückgegangen sind in andere Branchen. Möglicherweise, weil die Energiebranche doch sehr herausfordernd und komplex ist.
Ich habe mich ein bisschen vorbereitet und jemand hat zu mir gesagt, ja, die Frau Vogt, das ist so eine in der Wolle gefärbte Kommunale. Das würden Sie als Ehrentitel buchen, oder?
Ich finde das ein Kompliment.
Ja, also hat jemand anders über Sie gesagt? Ich habe dann nachgelesen und gesehen, als jemand Sie auf das Wort Daseinsvorsorge ansprach, das ist ja ein wichtiger Begriff in der Branche, da haben Sie gesagt, das ist mir eigentlich zu eng, ist mir eigentlich zu wenig. Also was heißt denn Daseinsvorsorge hier in Troisdorf, wo das so intensiv gelebt wird?
Ich weiß nicht, ob es eng ist, es klingt auf jeden Fall so ein bisschen langweilig. Und Daseinsvorsorge ist für mich alles andere als langweilig. Und vor dem Hintergrund, dass jeder Mensch ja gerne eine Tätigkeit durchführt, die auch sinnstiftend ist, finde ich Daseinsvorsorge einen ganz wichtigen Punkt. Wir, also nicht nur ich, sondern wir hier in dem Konzern erarbeiten Dinge oder sind für Dinge zuständig, die jeder Mensch braucht. Die Strom, also Energieversorgung oder die Wasserversorgung, aber auch die Abwasserentsorgung, das sind alles Themen, ja, da erwarten die Bürger, dass sie funktioniert. Das ist wie so ein Maschinenraum von einem Schiff. Also das interessiert keinen, solange der Motor läuft. Aber sobald der dann stottert oder ruckelt, dann wird man aufmerksam auf die Daseinsvorsorge. Und als ich anfing Sie haben es ja eben gesagt, vor 29 Jahren, da war Energieversorgung, das lief. Auch Wasserversorgung, Abwasserversorgung, das lief. Entsorgung, das lief. Heutzutage ist Versorgungssicherheit, das ist ja eigentlich der Begriff, um es dann geht, plötzlich in aller Munde. Und plötzlich ist das nicht mehr gegeben, sondern man wird unsicher. Und da sehe ich unsere Aufgabe als Stadtwerke Troisdorf drin, den Bürgern in Troisdorf zu sagen, wir leisten Daseinsvorsorge im positiven Sinne, wir haben das im Griff. Jetzt muss man sagen, klar, wenn jetzt in der gesamten Welt da eine Unsicherheit herrscht, dann herrscht die natürlich auch in Troisdorf. Aber ich sehe unsere Rolle auch darin, eine gewisse Ruhe und Besonnenheit nach außen hin auszustrahlen. Dass wir da auch dem Bürger sagen, ihr könnt euch beruhigt zurücklehnen. Das, was machbar ist, das machen wir auch.
Wie ja jeder weiß, ist Troisdorf die größte Stadt des Rhein-Sieg-Kreises. Deshalb haben Sie, genau. Deshalb haben Sie keine Busse, sondern das wird auf Kreisebene geregelt, wie fast überall. Aber ansonsten haben Sie alles, das müssen wir vielleicht kurz sagen. Also Sie haben ein breites Portfolio, Sie haben Strom, Wasser, Gas, Abwasser. Woran merkt man denn das Engagement der Stadtwerke Troisdorf, das über die normale Daseinsvorsorge, die keiner spürt, hinausgeht?
Wir haben sehr früh schon hier erneuerbare Energien, soweit es geht, hier in Troisdorf zwischen dem Flughafen Köln-Bonn und Hangela implementiert. Und das ist, Sie sprachen eben, ich bin ein überzeugter Kommunaler. Ja, bin ich, weil ich ganz fest glaube, dass Energiewende dezentral vor Ort stattfinden wird. Und dafür sind die Stadtwerke ein ganz wichtiger Akteur. Und ich bin stolz darauf, gestalten zu können hier in dem Umfeld, in dem ich auch lebe.
Wann werden Sie denn klimaneutral sein hier in Troisdorf?
Wir haben uns Ziele gegeben für die Nachhaltigkeit. Wir haben allerdings in der Stadt noch kein Ziel, klimaneutral bis zum Jahr X zu sein. Wir folgen da den bundesweiten Zielen bis 2045. Allerdings sind wir auf einem Transformationspfad und jetzt, wir sind gut unterwegs, aber ich sage auch, was uns drückt. Wir sind dabei zu überlegen, wie wird denn Wärmeversorgung in Troisdorf in der Zukunft gestaltet werden können. Und wir probieren das derzeit aus in Pilotprojekten. Wir sind eigentlich konkret dabei, in einem Quartier weg von der zentralen Gasversorgung eine Quartierslösung aufzubauen. Wir stellen aber fest, dass uns Rahmenbedingungen fehlen. Wir wissen nicht, wie denn, wenn man diese Projekte auf ganz Troisdorf ausrollt, woher die Finanzierung kommen soll. Da fehlen uns auch Rahmenbedingungen bundesweit. Und neben der Finanzierung ist die Herausforderung, welche Menschen machen es denn dann? Also ich will auf den Fachkräftemangel hinaus, der auch nicht nur in Troisdorf hier uns drückt, sondern denke ich auch deutschlandweit. Und wenn die Energiewende gelingen soll, dann müssen klare Rahmenbedingungen sein für die Finanzierung, aber auch klar sein, und da ist jeder von uns gefordert, wie können wir die Fachkräfte zu uns in die Energiebranche locken, sage ich ganz einfach. Weil es ist ja ein Wettbewerb der verschiedenen Branchen um die Fachleute. Und ich sage immer, Menschen, die bei uns anfangen, die können ganz konkret Energiewende mitgestalten.
Sie waren Pionierin in Bezug auf Ökostrom, da waren Sie früh dran, Sie haben früh Nahwärmeprojekte gemacht und dann sagen Sie 2045 da läuft vielen jüngeren Menschen so ein bisschen so ein Schauer über den Rücken, ja, wenn man diese Zahl hört und die Rahmenbedingungen fehlen. Sie müssen jedenfalls sehr viel investieren und müsste man nicht auch auf den Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, mit einer deutlichen Beschleunigung gerade beim Wärmethema reagieren?
Ja, der Druck von außen zeigt ja, dass wir schneller werden müssen. Ich hatte das eben angedeutet, wir suchen in Troisdorf händeringend nach Flächen, wo wir erneuerbare Energien aufbauen können. Wind geht so gut wie gar nicht. Wir haben eine Studie in Auftrag gegeben, um festzustellen, wo gibt es denn Flächen hier im Stadtgebiet, wo wir Wind errichten können. Und ich hatte eben angedeutet, wir sind in der Nähe des Köln-Bonner Flughafens. Wir haben Hangela, da ist ein Polizeistützpunkt, auch mit einem Flughafen, sodass Wind per se mal in Troisdorf leider gar nicht möglich ist. Mit dem Thema PV-Anlagen, da sind wir dran. Und Sie haben das jetzt so sehr pointiert formuliert, dass wir zwischen unserem Pionierdasein und den Zielen 2045 klimaneutral nichts passiert. Natürlich haben wir uns Nachhaltigkeitsziele gegeben, die auch zum Teil, in Stufen diese Entwicklung der Stadtwerke Troisdorf hin zur Klimaneutralität unterstützen. Nur ich frage Sie umgekehrt, sagen Sie mir, wie denn die Wärmeversorgung im Bestand erfolgen soll mit den derzeit technischen Gegebenheiten. Da sind noch viele Unwägbarkeiten. 80% der Wärmeversorgung in Troisdorf im Bestand läuft noch über Gasversorgung. Und diesen Transformationsprozess zu schaffen, das werden wir jetzt an Piloten ausprobieren, wie kann es gehen. Aber da fehlen einfach Rahmenbedingungen, auch noch technische Lösungen, so dass man vielleicht auch übergangsweise noch Zwischenlösungen zulassen muss.
Also bis 2045 ist noch eine ganze Weile hin, aber Sie arbeiten ja an der Energiewende. In Troisdorf, welche Investitionen planen Sie denn in jedem Fall?
Ja, zunächst möchte ich einfach konstatieren, wir haben über das Thema Nachhaltigkeit uns schon Gedanken gemacht, wo viele noch gar nicht das Thema auf dem Schirm hatten. Also der Ausbau des Solarparks, damals war das der größte Solarpark in Nordrhein-Westfalen, als er eröffnet wurde. Oder aber auch der Ökostrom, den wir da schon seit sehr langem anbieten. Das ist das eine. Jetzt das Ziel 2045, das ist so abstrakt und weit weg. Und wir haben uns Nachhaltigkeitsziele gegeben auf dem Weg dorthin. Sei es, dass wir investieren wollen in Erneuerbare oder aber auch, dass wir die Wasserversorgung innerhalb der nächsten 5 Jahre klimaneutral haben möchten. Das sind die anderen Dinge. Wir haben auch uns dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex verpflichtet und haben eine CO2-Bilanz aufgestellt, um einfach festzustellen, wo stehen wir denn? Jetzt ganz konkret, wo haben wir jetzt auch abseits davon diesen Zielen auch schon investiert. Wir haben in den Neubaugebieten verlegen wir kein Gas mehr, sondern setzen da auf kalte Nahwärme. Das war zu Beginn der Einführung, als das noch nicht so preislich attraktiv war, haben wir sehr viel Kritik von den Bürgern bekommen, die sich da dort anschließen mussten. Mittlerweile ist es so, dass die uns sehr dankbar sind, weil sie unabhängig von der Gaspreisentwicklung sind. Das ist das, was wir in Neubaugebieten schon seit einigen Jahren tun. Spannender wird es bei der Investition in den Bestand. Da sind wir jetzt in Pilotprojekten unterwegs und versuchen dort, die zentrale Gasversorgung abzulösen durch Quartierslösungen.
Ein Ausdruck der Klimakrise ist ja auch, dass Menschen protestieren, dass sie auch protestieren gegen die Umsetzung von Kompromissen, die mühsam gefunden worden sind. So wie wir hier sitzen, ist es gerade erst ganz kurz her, dass es die Räumung des Dorfes Lützerath gegeben hat. Wenn Sie diese Proteste so sehen in den Medien, was geht da an Ihnen vor, wie wirkt das auf Sie?
Ganz grundsätzlich finde ich es gut, wenn junge Menschen sich engagieren und gestehe ihnen auch Protest zu. Für mich ist eine Grenze überschritten, wenn Rechte anderer betroffen werden. Und manche Maßnahmen haben für mich nichts mehr mit einem berechtigten Protest zu tun, sondern einfach kriminell. Und für mich ist das ein ganz schmaler Grat, der dort in Lützerath ja deutlich auch wurde. Es sind viele, die friedlich protestiert haben. Das muss in einer Demokratie möglich sein, aber es gibt auch Menschen, die sich nicht an die Rechtsstaatlichkeit halten und das lehne ich grundweg ab.
Die Grenze wird von Juristen ja immer wieder mal diskutiert. Also sich in einem Tunnel zu verstecken, ja, das ist Widerstand. Sich auf die Straße zu setzen, vielleicht sogar festzukleben. Ist das Nötigung? Das wird schon diskutiert. Brauchen wir mit diesen neuen Protestformen nicht vielleicht auch ein bisschen mehr Gelassenheit, als wir bisher hatten? Dafür sprechen sich ja auch viele aus.
Ich würde das gern persönlicher machen. Wir hatten hier in Troisdorf, hatte ich ganz bewusst ein Interview mal mit zwei Menschen, die auch in Lützerath im Baumhaus saßen. Und dieses Interview ist über Teams erfolgt und es war schon ein ganz interessanter Start. Die beiden jungen Menschen saßen im Baumhaus und ich saß hier in meinem Büro. Und wir kamen in die Diskussion, wie denn jetzt Energiewende schneller gelingen kann. Da war der Wunsch dieser jungen Leute, es muss doch sehr schnell gehen und es muss schneller gehen als bisher. Und dann kamen wir genau auf dieses Thema Wärmeversorgung im Bestand. Also ich bin dann ganz bewusst in die fachliche Diskussion gegangen und habe gesagt, wie soll das denn funktionieren, wenn Menschen Gasversorgung haben? Und was will man diesen Menschen sagen? Ihr müsst jetzt die Gasheizung umbauen, wie will man das anreizen? Und ich habe festgestellt, dass auch dann die jungen Leute ratlos waren. Sie postulieren, dass sich etwas ändern muss, aber tatsächlich ist es schwer, diese Änderung auch pragmatisch umzusetzen. Und deswegen bin ich ein Freund davon, mit den Menschen, die in etwas, ich sag mal, radikalere Auffassung haben, in die Diskussion einzusteigen.
Wir spielen unser kleines Satzergänzungsspiel. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn Sie nicht mit den jungen Menschen aus dem Baumhaus sprechen würden, sondern mit Greta Thunberg? Worüber würden Sie reden?
Ich würde Sie nach Troisdorf einladen und würde mit ihr überlegen, wie hier Klimaneutralität aus Ihrer Sicht schneller erfolgen kann. Und würde Sie auch mit den ganz praktischen Herausforderungen des Alltags konfrontieren.
Was wäre, wenn Sie Polizistin wären und Greta wegtragen müssten?
Ich würde das tun, weil es meine Aufgabe ist und würde hoffen, dass sie das auch versteht, dass ich eine Verantwortung habe für den Staat.
Was wäre, wenn Sie mal wieder fremde Jahresabschlüsse prüfen dürften? Auf wen hätten Sie mal Lust?
Ich würde mir gerne mal so einen Billigdiscounter anschauen, der uns das Leben in der Energiebranche so schwer macht.
Was wäre, wenn jeder Tag 2 Stunden mehr hätte? Was würden Sie machen mit 2 Extrastunden?
Mehr Sport.
Was wäre, wenn die Stadtwerke Troisdorf privatisiert würden?
Das käme auf den Privatier an, also den Investor, der da einsteigt. Ich würde mir das anschauen, ob es Sinn macht und ob ich unter diesen Bedingungen mir auch vorstellen kann, weiter zu arbeiten. Ansonsten, ja, müsste ich die Konsequenzen ziehen.
Was wäre, wenn am Aschermittwoch nichts vorbei ist, sondern alles weitergeht?
Sie meinen, der Karneval weitergeht?
Ja, am Aschermittwoch ist alles vorbei.
Ich sage Ihnen, es ist gut, wenn der Karneval auch ein Ende hat.
Ja, das könnten wahrscheinlich viele, die uns zuhören, auch unterschreiben.
Alles hat seine Zeit und Karneval ist dann zu Ende.
Ja, außerhalb der sehr karnevalsaffinen Regionen wird das ja auch oft ein bisschen skeptisch gesehen. Welche Rolle spielt Karneval für Sie persönlich jetzt? Also jetzt mal persönlich und nicht nur, Sie haben hier als Vorsitzender der Geschäftsführung, haben Sie ja auch hier eine lokale Rolle. Aber für Sie persönlich, welche Rolle spielt Karneval für Sie?
Ich feiere gern Karneval mit Freunden und kann mich auch in dieses Geschehen reingeben. Punkt.
Der Karneval hat ja so ein bisschen unterschiedliche Bedeutungen, so regional in Deutschland. Also es gibt ja so in der alemannischen Fastnacht, da gibt es ja noch so die bösen Geister, die vertrieben werden und so. Und ich glaube, im Rheinland ist der Fokus ein ganz klein bisschen anders. Eine Auszeit von dem Stress, das Aufbegehren gegen Autoritäten und was da ursprünglich alles noch so drinsteckt. Welche Rolle spielt denn Karneval in dieser ja doch extrem stressigen Zeit?
Ich mache es ganz konkret. Wir haben hier in Troisdorf 2 Jahre kein Karneval feiern können. Und wir hatten überlegt, was machen wir dieses Jahr? Und die Mitarbeiter und der Betriebsrat sagten, wir wollen endlich mal wieder miteinander unbeschwert feiern. Es ist also in der Tat eine kleine Auszeit vom Stress hier im Unternehmen. Auf den Karnevalssitzungen ist es natürlich auch ein Netzwerk, ich sag mal, wie jedes andere in anderen Branchen.
Die ganz heiße Phase liegt jetzt noch vor Ihnen. Worauf freuen Sie sich am meisten?
Am meisten freue ich mich auf das Fest mit den Mitarbeitern Weiberfastnacht hier bei uns im Foyer.
Andrea Vogt, Viel Freude bei diesem Fest. Gutes Gelingen bei Ihrer Arbeit hier in Troisdorf.
Vielen Dank.